Willkommen im Finde Dein Mama Podcast. Im Finde Dein Mama Konzept Podcast bekommst du ein erfülltes Leben mit Familie und Beruf. Du entdeckst hier Wege zu mehr Zeit. Du bekommst Lösungen, um deine To-Dos abzuhaken. Und heute habe ich einen Gast da, nämlich Agnes Lasota. Sie zeigt Frauen Ü40, wie sie dauerhaft ihr Wunschgewicht erreichen. Und das ohne Diäten, Kalorienzählen oder exzessiven Sport. Ich finde, das klingt zu schön, um wahr zu sein. Habe sie mir deswegen eingeladen. Und bei mir erfährst du ja, wie du mehr Zeit in deinem Busy-Mama-Alltag bekommst. Und bei Agnes erfährst du, wie du diese Zeit nutzen kannst, um dein Wunschgewicht zu erreichen. Und damit happy welcome, schön, dass du da bist.
Ach, wie schön. Vielen lieben Dank, liebe Caroline, für diese schöne Einleitung. Ja, ich würde sagen, wir haben uns gefunden. Du gibst Mami mehr Zeit und ich zeige berufstätigen Mamas, wie sie tatsächlich endlich ihre Wohlfühlfigur tatsächlich erreichen und das dauerhaft und ohne crazy Diäten, ohne crazy Sporteinheiten und ohne komplett irgendwie am besten 5 unterschiedliche Gerichte zu kochen, so für die Familie, für mich, dann irgendwie, was es sonst noch so auf dem Markt gibt. All der Quatsch, den gibt es bei mir nicht.
Ja, da sind wir ja sehr interessiert jetzt. Also hast du uns schon mal heiß gemacht. Jetzt lass uns doch mal starten. Warum fällt es denn Ü40 Frauen wirklich schwerer? Oder ist das vielleicht nur ein Mythos und es ist genauso leicht wie mit 20?
Sehr gute Frage. Also im Grunde genommen ist es so, ich habe mich ja auf Frauen Ü40 spezialisiert, tatsächlich, weil es ist halt so, Frauen Ü40, also wir haben ein ganz anderes Leben, als wir das noch mit 20 hatten. Das bedeutet, Frauen Ü40 brauchen einen ganz speziellen Ansatz. Und zwar beruhen auf 2 Faktoren. Erstens die äußeren Faktoren. Wenn du dir mal dein Leben anschaust, jetzt mit 40, Ü40 und das mal vergleichst mit deinem Leben mit Ü20, es ist komplett unterschiedlich. Was heißt das konkret? Ich coache ja Frauen, ambitionierte Frauen, das heißt Frauen, die wirklich viel reißen wollen, die haben einen stressigen Job, die haben viele To-Dos, die haben viel Verantwortung im Job. Dann kommen sie nach Hause, dann haben sie den Haushalt, sie haben die Kinder, sie haben die Ehe, die Partnerschaft, dann haben sie aber auch noch vielleicht schon pflegebedürftige Eltern. Das heißt, sie haben eine volle To-Do-Liste. Ja, sie haben eine unglaublich volle To-Do-Liste. So, das ist mal das eine. Das sind so die äußeren Faktoren. Aber um auf deine Frage zurückzukommen, ob das ein Mythos ist, dass Frauen Ü40 schwieriger abnehmen. Nein, es ist kein Mythos. Denn bei uns Frauen verändert sich tatsächlich unser Körper ab 40. Die bestimmten Sexualhormone, Östrogen und Progesteron, nehmen sukzessive ab. Und dieser Einfluss dieser Sexualhormone auf das Gehirn wurde meiner Meinung nach noch viel zu selten wirklich ins Rampenlicht geholt. Denn wenn wir weniger von diesen Sexualhormonen haben, was natürlich ein normaler Prozess ist, diese Sexualhormone beeinflussen auch die Konzentration unserer Neurotransmitter im Gehirn. Das bedeutet, wie wir auf Stress reagieren, wie unsere Stimmung ist, wie wir generell mit so diesen Up-and-Downs im Alltag klarkommen. Das heißt, weniger von diesen Sexualhormonen, weniger von unseren natürlichen, beruhigenden Effekten beziehungsweise unseren beruhigenden eigenen Indikatoren. Wir haben weniger davon. So, das heißt, 2 Faktoren treffen hier aufeinander. Wir haben ein völlig anderes Leben. Das Leben fordert viel mehr von uns und gleichzeitig haben wir einen Körper, der sich verändert, wo wir schneller in diesem Fight-and-Flight-Modus sind, weil nämlich Östrogene, also eines dieser Sexualhormone, hat auch den Einfluss darauf, wie wir mit Stress umgehen. Das heißt, das ist unser natürlicher Stressregulator. Die Hormone gehen aber langsam. Der Stress wird aber größer. Und niemand hat uns doch gezeigt, wie wir damit umgehen. Und dann kommt das, was total spannend ist. Und zwar, die Amerikaner nennen das Urge, beziehungsweise dieses Overdesire. Was passiert denn dann? Dann ist es so, dass wir also bestimmte Hormone, die gehen runter. Das hat einen Effekt darauf, wie das Gehirn funktioniert, beziehungsweise wie wir mit Stress umgehen. Und dann haben wir in diesem stressigen Alltag, wenn wir zum Beispiel morgens unsere Kinder zur Schule fertig machen, wir müssen aber um eine bestimmte Uhrzeit auf der Arbeit sein, weil wir das nächste Meeting haben. So, die Kinder sind, wie die Kinder sind. Die haben jetzt nicht unbedingt auf der Agenda, also sich schnell fertig zu machen. Wir haben aber diesen Druck im Nacken, weil wir ja schnell auf der Arbeit sein müssen. Und dann kommt das, was ich mit diesem Urge charakterisiere, mit diesem Drang, mit diesem Überdrang, diesem jetzt was Süßes. Ich brauche jetzt ganz schnell was für die Nerven, sonst raste ich aus. Und dann folgen wir diesem Impuls, diesem Overdesire, diesem Impuls. Und damit konditionieren wir unser Gehirn Stress, Lösung Schokolade und bilden damit im Gehirn diese neuronale Verbindung, sodass wir das nächste Mal im Stressmoment automatisch zur Schokolade greifen. Und das ist das, was wir uns vor Augen führen müssen. Wir haben ein anderes Leben, wir haben mehr To-Dos und unsere eigenen, ja, Mechanismen, damit umzugehen, die verändern sich.
Aber wenn das jetzt so wäre, dass ich ein total entspanntes Leben mit 40 hätte, ja, wäre es dann trotzdem schwerer abzunehmen? Also gibt es sozusagen körperlich, manche sagen ja, der Stoffwechsel wird langsamer oder man mit weniger Kalorien nimmst du mehr zu. Gibt es dafür irgendwelche Beweise in der Wissenschaft?
Also es ist tatsächlich so, dass also die Hormone spielen einen großen Einfluss darauf, wie wir zum Beispiel auch Kohlenhydrate verstoffwechseln, wie der Fettstoffwechsel ist, wo überschüssiges Fett tatsächlich am Körper angelagert wird. Das heißt, der Körper verändert sich und ganz oft, und da einfach wirklich ehrlich zu sich zu sein, wie oft esse ich denn wirklich, wenn ich nur körperlich hungrig bin? Und wie oft esse ich eigentlich über meine eigene Sättigung? Und das ist nämlich ganz oft so, dass wir eigentlich gar nicht so richtig vor Hunger essen, sondern einfach mal zwischendurch, wegen den Nerven, weil es jetzt dazu gehört, weil, ach, das ist mein einziger Entspannungsmoment. Ne, die Gummibärchen abends auf der Couch. Haben wir da Hunger? Nee, aber das ist der einzige Moment, wo wir endlich mal für uns Zeit haben. Und das ist das, was ich unter dem Begriff des emotionalen Essen zusammenfasse. Und das wird mit zunehmendem Alter größer. Ja.
Okay. Ich habe das Gefühl, dass es heute gar nicht so sehr an Wissen scheitert, ne? Also, es ist ja so, wir wissen irgendwie alle, wir sollen uns viel bewegen. Da stehen dann immer diese 10.000 Schritte im Raum. Gut, ob es nun 8.000 oder 12.000 sind, auch egal. Aber Bewegung ist irgendwie gut, ne? Ausreichend Wasser trinken ist gut. Viele Proteine essen, gerade wenn man in der Perimenopause ist, ist sehr gut. So, also es gibt so Aussagen, wo ich irgendwie das Gefühl habe, die sind jetzt irgendwie auch angekommen. Klar gibt es auch Streitpunkte, na, wie viele Kohlenhydrate und bla. Aber worauf ich hinaus will, ist, liegt es wirklich am fehlenden Wissen, oder liegt es eher an genau diesen Punkten, die du gerade gesagt hast, emotionales Essen, Ausgleichen mit Essen, dass viele übergewichtig sind?
Ja, 100% kann ich dir sagen, ja. Weil es ist tatsächlich so, dass wie wirkt denn Essen auf uns? Also Essen generell muss uns ja Spaß machen, ne? Essen ist ja auch etwas Schönes. Wenn wir aber jetzt tatsächlich nicht gelernt haben, diese schönen Momente aus unserem normalen Leben zu beziehen, sondern vor allen Dingen aus dem Essen, dann ist es doch irgendwie kein Wunder, dass die Lebensmittelindustrie die Lebensmittel dann noch extrem leckerer für uns macht, dass wir gar nicht anders können, als wenn wir heute einen blöden Tag haben, dann eben zu Schoki zu greifen, einfach diesen Trostmoment. Oder nur dieses, ach, ich bin jetzt total genervt, gereizt, gib mir sofort die Schokolade, sonst raste ich aus. Das heißt, wir konditionieren uns in bestimmten Situationen, emotionalen Situationen, zu dem Essen zu greifen. Und wir greifen ja dann ja nicht zu der Brokkoli, zu dem Hähnchen oder zu den gesunden Proteinen, sondern zu Dingen, die stark verarbeitet sind, weil die nämlich einen bestimmten Einfluss auf das Belohnungszentrum im Gehirn haben. Die machen was mit uns.
Aber wäre es dann nicht so, also angenommen, ich hätte so ein sehr richtig geiles, entspanntes Leben, ja, dann müsste ich ja automatisch schlank sein, oder?
Kommt darauf an, wie du. Es ist ja nicht so, dass wir ja nur zum Beispiel zur Schokolade greifen, wenn wir Stress haben, sondern wie oft greifen wir zur Schokolade, weil es so gemütlich ist. Das gehört irgendwie dazu. Das heißt, nicht unbedingt sorgt dafür, ob du jetzt viel Stress hast oder nicht Stress hast oder entspanntes Leben oder nicht, sondern die Frage, die wir uns stellen dürfen, wann greife ich zu essen, obwohl ich eigentlich keinen körperlichen Hunger habe? Diese Frage ehrlich für sich zu beantworten, das ist so das Erste. Und wie oft, wenn ich noch ganz kurz was sage, wie oft esse ich eigentlich über meine eigene Sättigung? Das bedeutet, ich bin schon satt, ich esse es trotzdem. Reste der Kinder auf dem Teller, weil ich Essen nicht wegschmeißen kann. Dein Körper hat aber eigentlich gar keinen Bedarf mehr darauf. Zweitens, du machst die Butterbrotdosen deiner Kinder auf und siehst Reste. Was machen die meisten von uns? Sie essen sie auf. Ich kann kein Essen wegschmeißen. Dein Körper hat aber gar nicht das Bedürfnis, dass du ihn weiterfütterst. Du hast keinen Hunger. Und das sind diese versteckten Dinge, die wir im Mentoring genau uns dann, also die deutlich werden. So dieses, wann esse ich über meinen eigenen Hunger eigentlich, obwohl ich eigentlich schon satt bin.
Und ich finde aber, das zu erkennen, ist ja das eine. Es dann trotzdem sein zu lassen, ist ja viel schwieriger. Also wie lasse ich es
Oh
denn dann
ja.
sein? Also weil,
Ja.
okay, den Glaubenssatz, ich kann nichts wegwerfen. Also zum Beispiel bei den Brotdosen habe ich kein Problem. Das ist so matschig, das will keiner essen. Das wird so weggeschmissen. aber wenn, keine Ahnung, es Lasagne gibt und da bleibt was übrig und es schmeckt lecker und ich weiß, ich habe eigentlich keinen Hunger mehr, ich habe aber trotzdem Bock, das zu essen. Wie schaffe ich es denn dann nicht zu essen? Also geht es dann um Disziplin, weil das ist ja auch das, was viele denken. Ich muss noch disziplinierter sein. Aber was ist dann da die Lösung?
Sehr gute Frage. Du hast gerade was Spannendes gesagt. Du hast gesagt, da ist diese Lasagne und dann habe ich diesen Gedanken, es ist so lecker und ich habe Bock, das weiter zu essen. Das produziert diesen Urge, dieses Überverlangen. Und in meinem Mentoring zeige ich dir genau, wie du einmal diese Stimmen, diese ganz bestimmten Gedanken, du hast gerade gesagt, ich habe da Bock drauf und es ist so lecker, wie du diese Stimmen erkennst, wie du dich darauf vorbereitest, weil die kommen ja immer wieder bei bestimmten Essen, und wie du dann diesen Urge, dieses Verlangen weiter zu essen, wie du das zulässt, aber nicht nach ihm reagierst. Nicht mit Willensstärke, auch nicht mit Disziplin, sondern mit ganz bestimmten Techniken, die ich dir dann in meiner Begleitung, in meinem Mentoring zeige. Und das wiederholst du immer und immer wieder. Und damit bildest du im Kopf eine neue neuronale Verbindung. Du im Grunde genommen bildest du neue Synapsen im Kopf. Neuroplastizität nennt man das in der Wissenschaft, dass du dich praktisch neu konditionierst. Das heißt, dass du irgendwann, wenn du wieder diese Lasagne-Teller vor dir siehst oder vor dir stehen hast, du schon fertig, also du hast gegessen, du bist angenehm satt und dann hast du noch die Reste, dass eben dann nicht mehr dieser Impuls kommt, ja, aber ich will noch weiter essen. Dass das gar nicht mehr da ist, weil du bist satt und den Rest kannst du easy zur Seite legen. Das ist der Kern meiner Arbeit, dass du im Grunde genommen diese Stimmen im Kopf, die uns da immer wieder zum Überessen anleiten, dass du sie hörst, dass du sie ignorierst mit bestimmten Techniken und dass sie irgendwann gar nicht mehr aufkommen. Und dann wird's easy.
Das heißt, du hast diese Stimme gar nicht mehr.
Ich habe diese Stimmen meistens nicht, also zu 90% habe ich sie gar nicht mehr.
Ja, krass. Und wie lange machst du
Ja.
das schon? Also wie lange hat es gedauert, dahin zu kommen?
Oh, gute Frage. Also sagen wir es mal so. Man wird ja nicht abnehmen, Coach, wenn man noch nie ein Thema mit seiner Figur hatte. Da ne? Machen wir uns mal nichts vor. Also ich bin ganz ehrlich. Ich hatte seit meinem 12. Lebensjahr ein Thema mit meiner Figur und hatte ein sehr interessantes Essverhalten entwickelt. Nicht gesund. Und über Umwege bin ich dann, hab selber dann einen Coach aufgesucht, einen Abnehmcoach, einen Ernährungscoach, habe eine Ausbildung gemacht zum Weight Loss Coach. Und das hat tatsächlich gedauert, bis ich dann verschiedene Strategien zu einem Konzept sozusagen verbunden habe, entwickelt habe, weiterentwickelt habe, sodass ich jetzt meinen Frauen in meiner Begleitung das sehr komprimiert in einer sehr schnellen Zeit zeige, wie sie genau ihre Mechanismen erkennen und wie sie daran arbeiten, sodass sie komplett frei davon sind.
Und
Also,
ist die
ja.
Zeit, spielt das eine Rolle oder geht es sozusagen nur darum, es zu verstehen und die Technik anzuwenden und dann hast du sofort Ergebnisse? Oder ist es so, dass du sagst, okay, das dauert auf jeden Fall ein halbes Jahr, bis du das umgelernt hast?
Nee, also kommt natürlich immer darauf an, die einen, schaffen es früher, die anderen brauchen ein bisschen Zeit, weil, weißt du, das Ding ist, dass man versteht es sehr leicht. Nur wenn du das intellektuell verstehst, bedeutet das nicht, dass das easy peasy im Umsetzen ist. Das muss man sich bewusst sein. Und das Gehirn mag keine Veränderungen. Das bedeutet auch, wenn zum Beispiel man sich wünscht, dass man abnimmt, das ist das eine, aber dein Gehirn wird dir trotzdem in diesen ähnlichen Situationen trotzdem immer wieder die Gedanken sozusagen unterjubeln wollen. Das ist doch nur ganz wenig, das ist doch jetzt egal, du kannst das doch nicht wegschmeißen, du weißt doch gar nicht, wann es das wieder das Leckere zu essen gibt. Und diese Gedanken formen diesen Urge, diesen Impuls, dieses Überverlangen. Und das auszuhalten, reinzugehen, nicht zu diskutieren und auch nicht mit Willensstärke wegdrücken, das ist eine Kunst. Und die kannst du immer, also je öfter du das wiederholst, desto besser zeigst du dir und deinem Gehirn, hey, das ist das Verhalten, was ich eigentlich antrainieren möchte. Das ist, wie sagen die Amerikaner immer, Moment, doch, repetition is the mother of skill. Heißt das so?
Ich weiß es nicht.
Also, Wiederholung macht den Meister. Sagen wir es mal so. Man kann es
Sagen wir es auf
einfacher
Deutsch
sagen.
einfach.
Ja. Ja, ganz spannend.
Was ist denn so der größte Denkfehler oder die Denkfehler, die Frauen machen, wenn sie versuchen abzunehmen?
Oh, sehr, sehr gut. Alle Fehler, die ich auch immer gemacht habe, keine Kohlenhydrate, am besten jeden Tag Sport, absolut nicht Süßes und das am besten jeden Tag. Und Intervallfasten wollen wir auch noch. Am besten jeden Tag 16 Stunden nichts essen.
Also da habe ich ja gehört, das ist ganz schlecht für den weiblichen Zyklus. Das soll man gar nicht
Ja,
machen.
ja. Und ich hätte dir noch vor einigen Jahren genau das Gegenteil gesagt, bis ich da auch wieder an meinem eigenen Körper die Erfahrung machen durfte, dass mit dem Intervallfasten und einem weiblichen Körper schwierig. Mache ich. Also ich persönlich faste gar nicht mehr. Und bei mir im Mentoring mache ich das mit ganz ausgewählten, also nicht mit allen meinen Klientinnen. Mit einigen Klienten mache ich das ganz gerne, nicht komplett, nicht für immer, aber ich finde, bei dem Intervallfasten oder generell beim Fasten ist das, was sehr, sehr schön ist, dass du wirklich das Gefühl für echten körperlichen Hunger wieder kennenlernst. Weil das haben meine Frauen, sie haben das Gefühl oder das Gefühl für ihren Körper so ein Stück weit verloren. So dieses, bin ich jetzt gerade hungrig? Ist das Appetit? Ist das ein Heißhunger? Was ist denn das jetzt gerade? Und Fasten resettet das wieder. Das heißt nicht, dass wir jetzt für immer fasten müssen, aber das mache ich auch immer ganz individuell mit den Frauen, die zu mir in die Begleitung kommen. Aber weil du gerade von Fehlern gesprochen hast, also Fasten, ich mache gar kein Fasten mehr. Ich verzichte nicht auf Kohlenhydrate. Ich esse sehr gerne Kohlenhydrate. Ich mache nicht jeden Tag wie verrückt Sport. Das sind so die Dinge.
Jetzt warst du gerade beim Thema Hunger. Woran kann ich denn Hunger erkennen? Kannst du da irgendwie so ein paar Indikatoren nennen, dass die, die hier zuhören, sozusagen schon mal beobachten können?
Oh, sehr, sehr, sehr gut. Also, wir müssen unterscheiden zwischen zwei Arten von Hunger. Einmal diesen sogenannten emotionalen Hunger und einmal wirklich körperlichen Hunger. Und körperlicher Hunger, der fängt im Magen an. Das bedeutet, das ist so dieses Gefühl, wenn einige beschreiben das als Magenknurren, andere sagen, ach, das ist ein flaues Gefühl im Magen. Aber die Information, dass wir hungrig sind, die geht, musst du dir vorstellen, von unten nach oben, also von Magen ins Gehirn. Und dann merken wir irgendwann, ah, ich habe jetzt irgendwie echt Hunger. Und körperlicher Hunger ist auch eher so wellenartig. Der ist nie von jetzt auf gleich. Heißhunger ist kein natürlich gesunder Hunger. So, emotionaler Hunger bzw. Heißhunger ist so dieses, ich brauche das jetzt sofort. Der Gedanke ist zuerst da. Nicht der Magen, sondern der Gedanke. Oder dieses, oh, ich schaue mal auf die Uhr. Oh, es ist jetzt Zeit für das Essen. Das heißt, ich orientiere mich an äußeren Faktoren anstatt an inneren Faktoren. Also das heißt, was mein Körper mir sagt. Wie gesagt, manche haben dieses flaue Gefühl im Magen. Das ist so ein Indikator für körperlichen Hunger. Oder auch, und das finde ich, hat eine Klientin letztens zu mir gesagt, Agnes, dein Merksatz, der war richtig gut. Stelle dir immer die Frage, wenn du nicht weißt, ob du körperlich hungrig bist, stelle dir die Frage, würde ich jetzt auch eine ungesalzene Hähnchen- oder Hühnerbrust essen oder B, ungesalzene Brokkoli? Und wenn die Antwort ja lautet, dann bin ich mir sehr sicher, dass du wirklich körperlich hungrig bist. Und dann, das ist wichtig, nicht mit dem Essen warten, sondern dann zeitnah auch essen.
Jetzt waren wir hier auch gerade bei Hähnchen und so, Thema Proteine. Wie kann jemand, der vegetarisch ist, auf seine Proteine kommen?
Oh, das ist eine gute Frage. Ernährst du dich vegetarisch?
Ich war vegetarisch und bin aus dem Grund wieder zurückgegangen. Also ich esse wieder Hähnchen, um auf meine Proteine zu kommen, weil die Sachen, ich esse zum Beispiel total gerne Kichererbsen, aber die haben wieder extrem viele Kalorien. Und also um meinen Proteinbedarf zu decken, kann ich nicht die Menge an Kichererbsen essen. Und ich bin jetzt auch nicht so der Fan von Proteinshakes. Also kannst du auch gerne mal was zu sagen. Ist für mich okay, wenn ich ab und zu mal einen trinke, aber ich möchte jetzt nicht jeden Tag drei Proteinshakes trinken und finde das schwierig, den Proteinbedarf auf vegetarische Art und Weise zu decken.
Ja, guter Punkt. Also da muss man sich wirklich, und ich finde, man muss einfach sich mit Ernährung auskennen. Du musst jetzt nicht die Kalorien wissen. Ich mache auch kein Kalorienzählen bei mir im Mentoring. Das ist Quatsch, das, also finde ich übertrieben. Aber man muss wirklich wissen, okay, wo finde ich zum Beispiel Protein? Und Protein ist ja ein Synonym für Eiweiß und das brauchen wir, vor allen Dingen Ü40, weil nämlich der Körper kann nicht mehr so gut Proteine verstoffwechseln. Und Proteine haben eines der höchsten Sättigungseffekte. Das bedeutet, die machen schön lange satt. Okay, wo finden wir Proteine, wenn wir uns vegetarisch ernähren? Du hast es gerade schon angesprochen, einmal Hülsenfrüchte, also Kichererbsen, Kidneybohnen, Bohnen generell. Dann aber auch in glutenfreien Getreide. Quinoa hat auch recht viel Proteine. Dann aber auch Gemüse, wie zum Beispiel Brokkoli, hat auch viel Protein, also viel mehr als jetzt irgendwie Kürbis, würde ich sagen. Dann hast du auch in Eiern hast du auch Proteine. Dann hast du auch in Quark Proteine. Ich persönlich mag sehr gerne zum Beispiel Magerquark, weil das, also der Proteinbedarf in Quark ist halt höher als in Joghurt. Aber in Joghurt hättest du auch Proteine. Zwar nicht so viele wie in Quark, aber das wäre jetzt zum Beispiel eine Möglichkeit. Dann aber auch Nüsse haben Proteine. Nur klar, Achtung, die haben natürlich auch, die kommen nicht einfach nur so umsonst, sondern die haben recht viele Kalorien wegen den Fetten. Genau. Hilft dir das so weiter?
Ja, sag noch mal was zu Proteinshakes.
Ja, war ich früher absolute, habe ich gedacht, oh mein Gott, das ist ja verarbeitet, das kann ja gar nicht gut sein. Mittlerweile bin ich da wirklich, wirklich entspannt. Also, ich würde jetzt einer Frau nicht raten, oder generell, ich würde niemanden raten, ernähr dich nur aus Proteinshakes, weil das hat auch einen Effekt darauf, wenn du so einen Shake trinkst, du musst nichts kauen. Und wenn du nichts kaust, dann signalisiert auch dein Gehirn nicht, dass da gerade Nahrung reinkommt. Das bedeutet, das beeinflusst auch dein Sättigungsempfinden. Und auch so dieses Essen macht ja auch Spaß, ne? Setzt ja auch Dopamin frei. Etwas zu kauen, zu schmecken, zu schlucken, zu riechen, das ist ja wunderschön. Und bei einem Shake trinkst du es und zack, ist es weg. Deswegen würde ich schon mal nicht empfehlen. Aber zweitens, gerade bei Frauen, die sich zum Beispiel auch vegetarisch ernähren, die Schwierigkeiten haben, auf den Proteinbedarf zu kommen, finde ich Proteinshakes nicht per se schlecht. Also hin und wieder kannst du es gerne benutzen, finde ich, auch wenn du vielleicht eine volle Tag hast mit vollen To-Dos, du irgendwie vielleicht gar nicht dazu gekommen bist, ein Frühstück dir vorzubereiten, dann finde ich, ist es eine Möglichkeit zu sagen, okay, ich mache mir heute zum Frühstück irgendwie so ein, was weiß ich, ein Proteinshake mit vielleicht noch ein paar Früchten, noch vielleicht ein paar Samen, Saaten. Also ich würde es jetzt nicht forever und immer und nur, aber ich finde, warum kann man sich das Leben nicht auch erleichtern?
Jetzt sind wir schon so ein bisschen auch bei dem Thema gewesen, feste Essenszeiten, weil das trifft viele Familien. Also entweder essen die Kinder in der Kita oder aber die Eltern bereiten drei Mahlzeiten oder bei jüngeren Kindern ja sogar noch mehr Mahlzeiten zu. Dann hast du gesagt, sozusagen nur essen, wenn du körperlichen Hunger hast. Heißt das automatisch, wenn du drei Mahlzeiten am Tag hast zu festen Uhrzeiten, ist das eher hinderlich oder hat das auch Vorteile?
Also das Thema mit dem Hunger zum Beispiel. Hunger ist ganz spannend, also körperlicher Hunger, weil das ist so ein bisschen wie der Pawlowsche Hund. Das Gehirn merkt sich in etwa, wann wir eigentlich normalerweise essen. Und dann kriegen wir auch irgendwie normalerweise auch Hunger, wenn unsere Essenszeiten immer gleich sind. Also ist es hinderlich? Nein, ich finde feste Essenszeiten sogar sehr hilfreich. Aber wir als Erwachsene können uns ja auch dahingehend oder das schon so einplanen, wenn wir unsere Essenszeiten haben und wenn es uns wichtig ist, mit der kompletten Familie zu essen, kann ich ja dafür Sorge tragen, ob ich zum Beispiel, wenn die Kinder jetzt in der Kita zum Beispiel zu Mittag essen und erst abends wir zusammen mit der ganzen Familie essen, kann ich zum Beispiel, um sicherzustellen, dass ich abends wieder körperlichen Hunger habe, vielleicht einfach bei dem Mittagessen eine Kleinigkeit essen oder ein kleineres Mittagessen essen, sodass ich wieder abends körperlichen Hunger habe. Also man kann ja so ein bisschen, weil diese festen Essenszeiten sind, kann ich mich ja dahingehend auch schon, also das als einplanen, vorplanen. Eigentlich super.
Und dann lass uns auch mal über das, was wir essen, sprechen. Weil du am Anfang
Sehr
auch so
gut.
gesagt hast, es geht nicht darum, dass du dir immer fünf verschiedene Essen machst und für die Kinder nochmal was anderes. Und gleichzeitig ist es ja so, dass es viele Kinder gibt, die eigentlich nur Pfannkuchen, Nudeln, Lasagne und Schnitzel essen. Und das ist ja jetzt nicht so ausgewogen. Also wie kann ich denn dann Mahlzeiten finden, die sozusagen zu meinem Abnehmplan passen, aber auch von der Familie gegessen werden?
Das, was du gerade gesagt hast, war sehr kohlenhydratlastig und bei dem Schnitzel haben wir Fette und Proteine. Würde ich schon mal sagen, ist doch gar nicht mal so schlecht. Also gib mir erstmal das, was du hast und wir optimieren das. Also, du musst dir das so vorstellen. Wir haben unser Wunschgewicht, Wohlfühlgewicht einmal ausgehend davon nicht, weil wir dieses Überverlangen haben, diesen Urge, was ich am Anfang beschrieben habe. Das ist das eine. Und das andere ist, weil wir diesen Überhunger haben. Und diesen Überhunger haben wir deswegen, weil unsere Mahlzeiten nicht optimal miteinander verbunden sind. Also ich sage immer, die Mahlzeiten sollten aus drei Lego-Bausteinen bestehen. Easy peasy. Einmal Kohlenhydrate, du hast jetzt gerade gesagt, Pfannkuchen, Lasagne, ich glaube Pasta, das sind stark verarbeitete Kohlenhydrate. So, wenn ich jetzt abnehmen wollen würde, dann würde ich sagen, okay, ich muss mir das nicht verbieten, ich nehme einen kleineren Anteil davon. Zum Beispiel eine kleine Faustgröße, wenn du jetzt unbedingt mit Größenangaben, ich gehe ganz gerne immer mit, ich helfe mir immer mit der Hand. Ich zeige das so meinen Frauen, wie sie ihre eigene Hand nutzen können, damit sie wissen, wie viel von was. Also bei den stark verarbeiteten Kohlenhydraten würde ich sagen, eine halbe Faust. Dann haben wir das, also Kohlenhydrate. Dann fehlt uns auf jeden Fall die Proteine. Du hast gesagt, Schnitzel, auch okay. Bei dem Schnitzel haben wir die Proteine. Mit der Panade, da haben wir schon die Fette. Ist jetzt nicht optimal, aber ist jetzt auch nicht so schlimm. Das heißt, im Schnitzel habe ich Proteine, habe ich Fette und da fehlt mir aber noch, da, mir fehlen Ballaststoffe. Und Ballaststoffe findest du natürlich in Gemüse, in Salat. Und da sage ich meinen Frauen immer, da wollen wir nicht sparsam sein. Das heißt, wenn du dir so einen Teller anschaust, sollte die Hälfte des Tellers Gemüse sein, Salat sein. Dann Proteine sollten ungefähr so die Handinnenfläche sein, also von da oben nach da unten sollte eine Proteinquelle sein. Dann Kohlenhydrate, die du jetzt genannt hast, da würde ich sagen eine halbe Faust und vielleicht kann man noch ein bisschen komplexere Kohlenhydrate nehmen. Je nachdem, welches Gemüse du hast, man kann aber auch glutenfreies Getreide dazu nehmen, auch da ein bisschen noch dazu, ein paar Fette, Olivenöl oder Nüsse, Samen, Saaten, easy. Also zurück auf deine Frage. Die perfekte Mahlzeit hat einfach alle drei Lego-Bausteine. Wir haben gesunde Fette, wir haben Proteine und wir haben im Idealfall komplexe Kohlenhydrate. Und alle meine Frauen müssen das auch immer genauso, also sich diese Schablone aufsetzen. Sie müssen nicht anders kochen, aber sie müssen wissen, ah, okay, mein Teller sieht so aus, davon oder von dieser Lebensmittelkomponente nehme ich so viel, dann fehlt mir noch das und das, fertig. Und die anderen kriegen das sogar gar nicht mit, dass ich vielleicht jetzt meine Zusammenstellung anders habe.
Das heißt, letztendlich erweitere ich dann, ne? Also ich mache dann nicht nur den Nudeleintopf, sondern ich gucke dann, dass da das Gemüse noch ist und die Proteine und so weiter. Und dann ist es quasi immer wie, ja, unterschiedliche Teile des Essens und ich ordne es mir so an, wie du es eben quasi gesagt hast und die Kinder nehmen sich so, wie sie wollen, sozusagen.
Ja, weil weißt du, ich sage immer, das Essen muss zu dir passen. Das heißt, wenn du schon super viel To-Dos hast, du wirklich wenig Zeit hast, kann ich doch nicht von dir erwarten. So, und jetzt wollen wir einen wundervollen Ernährungsplan machen, wo du am besten 5 Stunden vorher vorkochst und am besten die krassesten Lebensmittel hast. Das ist doch völlig, geht doch gar nicht. Also, ich finde, ne, das Essen muss zu dir passen. Und was wichtig ist, wenn du, weißt du, wenn du diese Lebensmittel oder wenn du deine Mahlzeiten so kombinierst, wie ich dir das gerade gesagt habe, Beilage, Bausteine, dann sorgst du vor, dass du nicht diesen Überhunger hast. So, das heißt, dass du wirklich 3 bis 4 bis 5 Stunden angenehm satt bist. Das wollen wir ja. Wir wollen ja diese normale Hunger und Sättigung wieder üben im Körper.
Ja, also bei mir kann ich auch mal teilen, ist diese Heißhunger komplett weg, seitdem ich auf meine Proteine komme. Es war halt für mich ein Problem, auf die Proteine zu kommen. Und
Verstehe.
ich war jetzt jahrelang vegetarisch und habe jetzt quasi entschieden, dass ich wieder mit, also ich, also Hähnchen und Pute esse ich eh ganz gerne. Den Rest hat mir eh noch nie richtig gut geschmeckt. Insofern esse ich das auch weiterhin kaum. Genau, und darüber ist es jetzt einfacher zu kommen. Oder ich mag auch nicht so gerne Magerquark, aber dieses Skyr esse ich ganz gerne.
Super, sehr gut.
Und das haut halt ordentlich Proteine rein.
Ja, sehr gut. Und dann isst du satt, ne? Dann fühlst du dich satt, ne? Ja, siehst
Genau,
du,
ja. Und
genau.
dann ist tatsächlich so auch, also ich esse es gerne abends, vor allem wenn hier so Erdbeerzeit und Heidelbeerzeit ist, esse ich das sehr gerne.
Super.
Und dann ist tatsächlich auch so dieses abends irgendwie auf dem Sofa noch mal ein Stück Schokolade oder so kommt gar nicht vor, sozusagen. Wenn
Sehr
dann
gut.
maximal aus Gewohnheit, aber da ich sowieso standardmäßig abends nicht auf dem Sofa sitze, weil es jahrelang gar nicht möglich war, und es ist auch, also hat auch einen positiven Aspekt, ist da die Gewohnheit auch nicht, ne?
Sehr
Genau.
gut.
Jetzt
Ja.
alle, die zuhören und sagen, Agnes, ich würde gerne mit dir abnehmen. Wie können Sie mehr über dich erfahren oder welches Angebot hast du auch?
Also verschiedene Angebote. So wie du habe auch ich einen eigenen Podcast mit dem, der Name ist Programm, also Wunschgewicht Ü40. Das ist mein Podcast und jede Woche Dienstag kommt eine neue Podcast-Folge. Da würde ich die interessierten Zuhörerinnen auch, da würde ich empfehlen, da mal reinzuhören. Dann biete ich regelmäßige kostenlose Live-Webinare an, die 3 Zutaten zu deinem dauerhaften Wohlfühlgewicht Ü40. Anmelde-Link packe ich dir auch, liebe Caroline, dann später, ne? Packst du in die Shownotes.
Mache ich.
Genau, da kann man auch live mitbekommen, so was, worauf darf ich achten, was sind so die 3, wirklich 3 essentiellen Geheimnisse, wie ich jetzt endlich abnehme. Und das ist nicht der Sport und das ist auch nicht Verzicht und auch nicht Disziplin. Und für diejenige, die sagt, oder für diejenigen, die sagen, nee, ich will jetzt mit dir echt sprechen, weil ich überlege, dieses Mentoring bei dir zu machen, für die biete ich kostenlose Kennenlerngespräche an, wo ich mir Zeit nehme, wo ich deine Situation mir genau anhöre und dann dir ganz ehrlich sagen kann, ob ich dir im Mentoring helfen kann.
Wunderbar. Packe ich alles in die Shownotes. Vielen Dank für deine Einblicke. Und wenn du hast, gib gerne noch am Ende irgendwas raus, wo wir vielleicht noch nicht drüber gesprochen haben oder wo du sagst, das will ich nochmal unterstreichen. Das soll die Zuhörerin auf jeden Fall mitnehmen, wenn sie jetzt hier aus der Episode rausgeht.
Vielleicht eine Sache möchte ich gerne tatsächlich noch sagen. Und zwar oft, ne, hat man vielleicht so das Gefühl, ja, geht es ja wirklich nur darum, weniger zu wiegen. Das ist ja total oberflächlich. Weißt du, am Ende des Tages ist es nicht so die kleinere Zahl auf der Waage, sondern es ist das Gefühl dahinter. Weil ich begleite Frauen im Mentoring, die eigentlich von morgens bis abends diese Gedanken ums Essen und ums Abnehmen, die machen den Kopf einfach voll. Wir können uns auf nichts mehr anderes konzentrieren, weil wir dieses Thema einfach nicht in den Griff kriegen. Und wenn du lernst, dass das, wie du endlich Frieden mit Essen, mit deinem Körper und mit diesem Thema Abnehmen findest, dann ist das das größte Geschenk. Und dann ist es, also die kleinere Zahl auf der Waage ist so das i-Tüpfelchen. Aber die Freiheit, was du dazu bekommst, die ist, finde ich, man kann das gar nicht in Worte fassen. Also ich habe immer wieder Klientinnen bei mir im Podcast, die genau das sagen. Das ist so, ich finde, Freiheit kann man gar nicht in Worte packen. Und das ist das, was am Ende beim Mentoring rauskommt, diese Essensfreiheit.
Wow, vielen Dank und ja, danke für all deinen Content und viel Erfolg.
Dankeschön. Danke, dass ich hier sein durfte.